SRF Digital.
Ich bin Jürg Schirre und das sind Themen dieser Woche. Das Schiff auf dem weiten Meer zuschauen, ganz einfach von den Heimen aus. Computer, die unsere Gefühle lesen können. Und, das darf natürlich gar nicht fehlen, Grand Theft Auto 5. Aber zuerst zur EU. Die will ihr Patentrecht vereinheitlichen, so dass das gleiche Recht näher in allen EU-Ländern gilt. Super, so eine Zentralisierung, sagen die einen, da kostet es weniger, neue Patente anzumelden. Schlecht, sagen die anderen, weil die neuen Regelungen die könnten missbraucht werden. Und die da vor diesem Missbrauch warnen, das sind ganz schön grosse Namen, wie der Peter Buchmann auf SRF4 News erklärt.
Es sind 14 Firmen, die sich in einem Brief an das Europäische Parlament und die Europäische Kommission wenden. Darunter sind viele namhafte Technologiefirmen wie zum Beispiel Apple, Google oder Samsung, aber auch europäische Firmen wie die Deutsche Telekom oder Adidas. Also nicht nur amerikanische und nicht nur Technologiefirmen.
Und wovor haben denn diese Firmen jetzt Angst?
Die Firmen haben schlechte Erfahrungen gemacht in Amerika mit sogenannten Patent Trolls, Patent-Trollen. Das sind Firmen, die Patente besitzen, ohne selber eine Erfindung getätigt zu haben. Und eine Studie der Universität Boston zeigt die wirtschaftliche Dimension dieser Patent Trolls. 2011 ging es um 29 Milliarden Dollar, im Jahre 2005 waren es noch 7 Milliarden Dollar.
Nun geht es ja um das europäische Patentrecht, das erneuert werden soll. Wo sind denn die Technologiefirmen hier das Problem?
Die Firmen warnen vor zwei Schwachstellen. Die erste für den Entscheid, ob ein Patent gültig ist, und den Entscheid, ob ein Patent verletzt wurde, sind zwei verschiedene Gerichte zuständig. Und die Kritiker fürchten nun, dass das eine Gericht eine Verletzungsklage gutheißen könnte, bevor überhaupt feststeht, ob ein gültiges Patent vorliegt.
Und was ist die zweite Schwachstelle?
Die Firmen haben Angst, dass die Schwelle für eine Verfügung zu niedrig ist. Gemeint ist eine Verfügung, dass Produkte nicht mehr verkauft werden dürfen. Bis jetzt hatte so eine Verfügung nur Gültigkeit für ein Land. Neu wäre sie gültig in der ganzen EU.
Firmen wie Apple oder Samsung, haben die selber auch Patente?
Die haben selber auch Patente und es geht nicht um das Patent an und für sich. Das wird nicht in Frage gestellt. Diese Firmen sind an gutem Patentschutz interessiert. Es geht lediglich um den Missbrauch durch die Patent-Trolls. Und ein Beispiel für so eine Patent-Troll-Firma ist die Zweimann-Firma Personal Audio. Die beansprucht das Patent auf Podcast, also auf eine Radiosendung zum Abonnieren. Die Firma hat 1996 versucht, einen MP3-Player zu konstruieren, der Audio herunterladen kann, und ist damit aber gescheitert. Dann hat die Firma versucht, ein Audiomagazin über Musikkassetten zu verteilen und ist damit wirtschaftlich gescheitert. Das heißt, die Firma hat keine Lösung vorzuweisen, hat trotzdem aber das Patent auf Podcast.
Was wäre es auch für ein Gefühl, wenn der Computer auf dem Schreibtisch unsere Gefühle lesen könnte? Wenn die Maschine nicht einfach nur so von sich her würde rechnen, sondern immer ganz genau wüsste, ob ich traurig bin oder fröhlich, überrascht oder hässig. Das ist gar kein so abwegiger Gedanke, im Gegenteil. Technologien, die gibt es nämlich jetzt schon, die das können, die sind im Einsatz und sie funktionieren überraschend einfach. Der Luzi Müller hat der Rebecca Williger auf SRF 3 erklärt, wie der Computer unsere Gefühle verstehen kann.
Indem man es genauso macht wie wir, wie du und ich, indem man jemandem ins Gesicht schaut. Also wir Menschen können ja extrem viel aus einem Gesicht ablesen. Nicht nur gerade jetzt, ob die Person lacht oder brüllt, sondern sehr detailliert die Stimmung ablesen, mit sehr vielen Nuancen und Zwischentönen. Und diese Mimik zu interpretieren, in dieser Lage sind mittlerweile auch Computer. Also nicht nur ein Gesicht zu erkennen und sogar erkennen, welches Gesicht ist, sondern welches Gefühl sich hinter dran versteckt. Man braucht heute also nicht mehr Elektroden am Kopf und Hirnströme zu messen, sondern es reicht, wenn einem der Computer anschaut. Also es reicht zum Beispiel im Laptop eingebaute Kamera, um das zu machen.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir Menschen da der Maschine schon immer noch überlegen sind.
Das
oder?
Ist so.
Was kann denn eine Maschine aus unserem Gesicht lesen?
Es gibt 6 Emotionen, die die Systeme können erkennen und unterscheiden. Unter anderem macht das ein führendes Unternehmen aus der Schweiz, wo auf dem Feld führend ist. NV, so heissen die. Sind in Lausanne daheim, sind der ETH dort entsprungen ursprünglich. Und die haben eine Technologie, die das Gesicht des Benutzers so als räumliches Modell erfasst, wie ein Gitter drüber legt und nachher Bewegung von einzelnen Fixpunkten verfolgt. Man kann so insgesamt 40 Gesichtsmuskeln, die wir nämlich haben, verfolgen. Und das sind zum Teil ganz minime Veränderungen, die man dann auf ein Gefühl kann, darauf zurückschliessen. Freude, Trauer, Wut, Ekel, Überraschung und Angst. Und die Software ist in der Lage, das in Echtzeit, also gerade dann, wenn es passiert, auszuwerten. Und je nachdem, wo dass man sie einsetzt, hätte das auch gerade Folgen.
Aber jetzt ganz ehrlich, ich wüsste spontan keinen Moment, wo ich jetzt würde wollen, dass ein Computer weiss, wie ich mich fühle. Wo kommt denn heute schon so Technologie zum Einsatz?
Meinungsforschung ist ein Gebiet, wo so Technologie gebraucht wird, wenn man herausfinden will, wie wir auf Medien, auf Film, ganz konkret auf Werbung reagieren. Statt dass man jetzt einfach einem Proband einen Werbespot abspielt und ihn dann noch fragt, ob er den lustig gefunden hat oder sie, oder wie sie den gefunden hat, macht man das heute so, dass man eben Gesichtsausdrücke auswertet, wir nehmen die eben abfilmt und dann kann man nachher sehr genau sagen, an welcher Stelle von dem Film, von dem Werbespot zum Beispiel, dann nachher der Proband mit welchen Reaktionen, Emotionen reagiert hat. Und die Erkenntnis, die fließt dann nachher wieder in die Werbung zurück. Die Wissenssendung Einstein auf SRF 1 hat heute oben eine Spezialsendung zum Thema Werbung und dort geht es unter anderem eben um so fortgeschrittene Technologien, Neuromarketing sagen wir dem auch, also mit detaillierten Analysen von Probanden mit sehr grossem technischen Aufwand ist das Thema.
Und das alles macht man nur, damit man noch genauer weiss, was wir gerne haben und was nicht, dass man Produkte noch besser auf uns zuschneiden kann.
Geht natürlich zum Teil auch um das. Es ist aber auch so, dass die Marktforschung schon länger nach neuen Methoden sucht. Befragungen, das, was man bis heute gemacht hat, das ist unbeliebt. Das wissen wir alle, wenn so ein Marktforschungsinstitut anruft. Das ist zeitraubend. Und darum glaubt man mit der Analyse von der Gesichtserkennung viel präziser zu sein, weil sie eben sehr direkter unsere Reaktionen, unsere Gefühle ablesen kann. Und es ist nicht auch der Verstand dazwischen geschaltet, der vielleicht auch noch irgendwie möglichst schnell mit der Befragung will fertig sein.
Was gibt es denn?
Ob es tatsächlich so ist, das müsste dann noch auskommen in der Sendung heute oben. Dort haben nämlich zum Teil Zuschauer können mitmachen. Das ist noch interessant.
Was gibt es denn noch für andere Anwendungen, die jetzt möglich sind, eben wenn der Kompi unsere Gefühle kann lesen?
Das ist mir noch daran herauszufinden, wo das die sind. Ich habe mit jemandem geschätzt, der ganz tief drin ist dort in der Forschung, der selber an so Projekten entwickeln ist. Und er ist extrem begeistert und sagt, man könnte natürlich dort und das würde man alles können machen und so. Das sind aber alles, also Anwendungsbeispiel im Auto wäre zum Beispiel denkbar, dass man dort eine Kamera hat, die der Fahrer filmt und wo dann bemerkt, wenn der Fahrer unaufmerksam oder müde wird und dann könnte ein Warnhinweis geben oder sonst reagieren. Ein anderes grosses Feld sind Spiele, interaktive Anwendungen, also dass ein Spiel zum Beispiel auf unsere Stimmung reagiert, dann nachher das Spiel anders kann steuern kann. Oder dass unsere Spielfigur, wenn wir eine haben, also in einem Rollenspiel zum Beispiel, unsere wahre Emotion im Leben übernimmt mit dem Gesichtsausdruck. Also das ist sehr viel denkbar, aber eben, das sind alles könnte und würde Anwendungen, noch sehr wenig, wo in der Theorie wirklich, in der Praxis zum Anwendung kommt.
Welche Auswirkungen das es hat, dass uns Computer immer besser verstehen, das war auch Thema von der Einstein-Spezialsendung über Werbung. Ihr könnt die Sendung nachschauen, wenn ihr wollt, auf srf.ch. Da findet ihr unter Sendungen A bis Z die Sendung Einstein und dort gibt es noch das Video dazu. Es war eine schöne Herbstwoche diese Woche. Glück für alle, also, die Ferien haben. Die konnten rausgehen, wandern, ein bisschen am See spazieren oder einfach ein bisschen in die Sonne hocken. Aber nicht so unser Guido Berger, der hat die letzte Woche mit etwas viel Besserem verbracht. Und er ist extra aus der Ferien zu Rebecca Williger ins SRF3-Studio gekommen und hat von dem Game erzählt, den er so in Anspruch hat genommen.
Würde nicht bei jedem Spiel machen, aber bei Grand Theft Auto 5, also bei GTA 5 schon. Guido, statt eine schöne Herbstbrüne, ein bisschen bleich, ein bisschen übernächtigend siehst du aus.
Ja, ich habe heute Morgen um 13:30 habe ich den Abspann gesehen, also die Geschichte fertig durchgespielt. Okay. Ich bin recht erschöpft. Ich habe eigentlich in den letzten Tagen nicht viel anderes gemacht, außer essen und GTA 5 spielen. Das ist ja, da bin ich auch nicht der Einzige. Da wird es ein paar haben da draussen, die auch Ferien genommen haben, um das zu spielen. Es ist wirklich so ein wichtiger Moment in der Populärkultur, kann man sagen. Ein Spiel, das in 3 Tagen 1 Milliarde Milliarden Dollar Umsatz macht. Es gibt einfach nichts, was so gross ist wie GTA 5. Es ist ein Ausnahmezustand.
Freaks, sagt man. Nein, es ist ganz frisch jetzt noch bei dir. Eben, wenn du sagst, heute Nacht um zwei den Abspann gesehen. Also, du hast die ganze Geschichte von diesem Spiel durchgespielt. Was man so mitbekommt als Laie wie ich von GTA 5 ist, es geht um Rasen, es geht um Ballern. Du kannst jetzt vielleicht noch ein bisschen genauer Geschichte rundherum erzählen.
Das ist so das, was man normalerweise macht. Und die Geschichte rundherum, es hat eigentlich drei Hauptfiguren. Der Michael, das ist ein Bankräuber, der eigentlich schon im Ruhestand ist. Der Trevor, der so ein Kumpel von ihm ist, von früher, der noch eine alte Rechnung offen hat. Und der dritte ist der Franklin, der aus der Hood kommt und so den Gangs dort entkommen will und so eine richtige Profiverbrecherkarriere starten. Also Raubüberfälle machen die jetzt dritten und das ist eigentlich das Hauptthema. Also so das letzte grosse Ding drehen, bevor man dann aufhört.
Das ist jetzt aber nicht eine wahnsinnig neue Geschichte. Also die hat man schon in zig Filmen und so auch erzählt bekommen.
Das ist so. Das ist wirklich so ein Klassiker eigentlich. Die Geschichte ist nicht so originell. Ich finde aber, die Raubüberfälle, die geben dem Spiel eigentlich sehr eine klare Struktur. Oder man tut so einen Überfall vorbereiten und dann ausführen und nachher untertauchen, um dann noch den nächsten grösseren zu planen. Und das ist so immer sehr klar, wo man steht im Spiel. Das finde ich eigentlich gut. Das ist eine gute Struktur. Und die Dynamik von diesen drei Figuren untereinander, also wie die zueinander stehen und wie sich die Beziehungen entwickeln, das ist eigentlich auch recht spannend. Aber man muss auch sagen, die Geschichte, wo wir jetzt darüber geschwätzt haben, ist für mich eigentlich gar nicht das Wichtigste an einem Spiel wie GTA 5, speziell dem Spiel, sondern die Welt, wo die Geschichte drin stattfindet. Die Welt, das ist eigentlich das Beste daran.
Raubüberfälle planen und ausführen, eine Verbrecherkarriere machen, ist es nicht das, was die meisten von uns im Leben so vorhaben. Nicht im richtigen Leben zumindest, aber dafür eventuell im fiktiven, im Spiel Grand Theft Auto 5, also im GTA 5 geht es genau um das. Aber die Geschichte sind gar nicht das Wichtigste, hat Guido Berger aus der Digitalredaktion vorher gerade gesagt, sondern
Die Welt, wo das Spiel drin stattfindet, wo der Hersteller Rockstar da gebaut hat für uns, das ist so eine Art wie eine Karikatur von Kalifornien. San Andreas heisst es und hat eine grosse Stadt drin, Los Santos, wo einfach Los Angeles ist. Also wenn man dort schon mal gewesen ist, erkennt man Zeug dort wieder. Und die Welt zu entdecken, das ist für mich eigentlich der Hauptreiz von diesem Spiel. Weil die ist einfach auf der einen Seite riesengroß, sehr, sehr grosse Welt zum Entdecken und auf der anderen Seite dann eben unglaublich detailliert. Also kein Haus sieht aus wie das andere. Es sind nicht einfach überall die gleiche Betontextur draufgeklatscht, sondern es hat Schilder drauf und architektonische Details, die bei jedem Häuschen wieder ein bisschen anders sind. Und so du einfach durch die Welt durchfahren und realisieren, jedes von diesen Details hat jemand gebaut. Das ist eine riesen Arbeit und das ist irgendwie einfach atemberaubend, das zu erleben.
Also es klingt schön, aber was macht man denn der einfach durchfahren?
Nur schon das Durchfahren finde ich super. Also heute Morgen um 13:30, als ich vor dem Abspann gesessen bin, der Abspann geht ewig, weil so viele Leute daran beteiligt sind am Spiel. Und dahinter machen sie so langsame Kamerafahrten über Orte in dieser Welt. Und ich habe noch ganz viel gesehen, wo ich gar noch nicht daran vorbeigekommen bin, wo ich dachte, oh, den wollte ich dann auch noch anschauen, nochmal. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass alles, was man sieht, kann man auch machen. Also ganz am Anfang des Spiels fliegt mal die Kamera so in so einer Titelsequenz fliegt sie über einen Strand und man sieht jetzt so ein Pier und dort drauf hat es ein Riesenrad und eine Achterbahn. Und dann denkt man, kann man echt auf die Achterbahn aufsteigen und mit der rumfahren? Und ja, natürlich, man kann es dann. Oder auch ein Tennisplatz, der dort ist, das ist nicht einfach nur Kulissen, sondern man kann dann tatsächlich dort Tennis spielen und das ist super.
Wahnsinn. Also das machst du dann so nebenbei, neben der eigentlichen Geschichte, eben zum Beispiel aufs Riesenrad gehen.
Oder ja, genau, so funktioniert es. Es gibt immer so Abschnitte von der Geschichte, so Story-Missionen und man kann entscheiden, wenn man so eine anfängt und sozusagen weitermachen will in der Geschichte oder eben zwischendrin einfach frei irgendetwas anderes machen. Und dann kann man auch immer frei wählen zwischen denen, meistens frei wählen zwischen diesen drei Hauptfiguren, welche man jetzt nehmen will. Ich habe zum Beispiel am Samstagnachmittag habe ich eigentlich den ganzen Nachmittag damit verbracht, Autos zu stellen. Also an einem Pier hat es so einen Parkplatz, wo es sehr viele Luxusautos drauf hatte. Ich habe den entdeckt und dann den ganzen Nachmittag bin ich mit so einem alten Klepper zu dem Parkplatz gefahren, habe ein Luxusauto geholt, zurück in meine Garage gebracht und dann wieder mit einem Klepper dorthin und das nächste geholt. Das ist einfach ein tolles Gefühl, weil es liegt da für mich, ich muss es nur nehmen, nachher gehört es mir. Und so die Art von Erlebnis und von kleinen Geschichten, das hat nichts zu tun mit dieser Bankräubergeschichte, die das Spiel als Ganzes erzählt, aber die sind ganz wesentlich für das Gefühl, wo man dabei hat.
GTA 5 ist für die Xbox 360 und PlayStation 3 ist ab 18. Die ausführliche Kritik von Guido nach über 40 Stunden Gamen, die gibt es auf srf3.ch. Und das mit dem ab 18, das holt sich GTA 5 unter anderem auch wegen einer bestimmten Sequenz. Dort wird gefoltert, über das liest man aktuell auch viel in verschiedenen Medien. Guido Berger aus der SRF Digitalredaktion, du hast die Szene jetzt auch müssen spielen, wo du GTA 5 ausprobiert hast. Wie hat sie auf dich gewirkt?
Ich habe sie inhaltlich sehr schlecht gefunden eigentlich. Es ist eine sehr brutale Szene. Eine von den Hauptfiguren, der Trevor, foltert dort jemanden, um Informationen zu beschaffen, so mit Elektroschock und Waterboarding. Und die Funktion von dieser Szene in der Geschichte ist einerseits zu zeigen, dass der Trevor, den man da spielt, dass das ein Monster ist. Mhm. Das ist zu dem Zeitpunkt aber eigentlich schon lange klar, wo diese Szene dann kommt im Spiel, wissen wir alle schon, dass der Trevor ein totaler Psychopath ist. Der wird schon in seiner allerersten Szene so charakterisiert. Also es ist dort eigentlich nichts mehr Neues. Und die zweite Funktion ist eben auch zu zeigen, dass FIB, also so eine FBI-Variante, die geben eigentlich den Auftrag zum Foltern. Und soll darum auch zeigen, ja, auch die amerikanische Regierung ist ein Monster. Aber auch das weiss man zu dem Zeitpunkt eigentlich schon. Die sind vorher schon sehr skrupellos gewesen. Also inhaltlich ist die Szene eigentlich wirklich nicht nötig. Sie sagt einem nichts, was man nicht schon weiss. Dort.
Aber ist das eine Szene, wo du einfach zuschaust, wie in einem Film, oder musst du auch noch selber etwas drücken?
Das kommt dann noch dazu. Man muss dort selber auf Knöpfe drücken. Also man muss aktiv selber irgendwie mitmachen beim Foltern. Man hat auch keine Möglichkeit, das auszulassen und das einfach nicht zu machen, wenn man nicht will. Spiel zwingt mich eigentlich dazu, wenn ich will, dass der Teil der Geschichte weitergeht. Zwingt mich dazu, Mittäter zu werden. Und da habe ich mich wirklich so missbraucht gefühlt eigentlich, weil ich habe nicht irgendwie gesehen, warum ich das jetzt machen muss, was mir da genau mitteilt werden soll, was ich nicht sowieso schon gewusst hätte vorher.
Aber das geht ja wahrscheinlich den allermeisten Leuten so wie dir jetzt. Warum denn so eine Szene?
Ich glaube, die hat eine einzige Funktion, und das ist eine ziemlich zynische, nämlich das ist einfach eine gezielte Provokation. Oder? So eine Szene ist ein gefundenes Fressen für die Medien, muss man sagen. Die haben ja jetzt über den riesen Kassenerfolg von GTA 5 gestaunet, riesig berichtet über das, und dann kann man auch noch etwas kritisieren, was immer gut ist, oder? Wenn man nicht nur positiv tönt. Auch fürs Publikum von diesen Medien, die Leute, die vielleicht selber nicht spielen, die sowieso schon ein bisschen besorgt sind wegen so diesen Spielen, wie es GTA ist. Und das, also so nehmen sie dann den Ball dankbar auf, oder? Und machen aber eigentlich genau das, was der Hersteller Rockstar hat wollen, nämlich eben genau diese Leute zu provozieren. Oder? Wie sie wissen, ihr eigenes Publikum, die Fans von dieser Serie, die finden genau diese Art von Provokationen cool, wenn sich so die ewig Besorgten, wenn die sich aufregen, das finden sie irgendwie lässig, das wirkt so rebellisch. Oder? Und das ist eigentlich der Grund, wieso diese Szene drin ist. Also einfach so für die eigene Kurve, also ein bisschen ein Mini-Skandal provozieren. Eben, das ist total zynisch und ich finde auch, das Spiel wäre besser gewesen ohne die Szene, die braucht es eigentlich wirklich nicht. Andererseits muss man auch sagen, das sind ein paar Minuten innerhalb von 40 Stunden im Moment und ich würde wahrscheinlich noch mehr Stunden damit verbringen. Oder? Also das heisst eigentlich, für mein Erlebnis mit dem Spiel ist die kurze Szene eigentlich völlig irrelevant.
Aber wer weiss, vielleicht könnt oder weiter auch gar nicht so viele Stunden in ein Game investieren. Vielleicht wollt ihr lieber einfach ein bisschen
Zeit verdoppeln. Der Luzi Müller von unserer SRF 3 Digital Redaktion, der hat nämlich gerade etwas Neues gefunden, wo man bestens damit Zeit verdoppeln kann. Schiffli schauen. Oder ein bisschen professioneller ausgedrückt. Marine Traffic, das ist eine Webseite, wo man auf einer Weltkarte Hunderttausende von Schiffen, die weltweit gerade unterwegs sind, kann verfolgen. Frachter, Personenschiff, Yachten, Fischerboot. Und jedes kann man anklicken und dann sieht man, unter welcher Flagge das es fährt, wie schnell, wie es heisst, wo es hingeht. Und das ist auch etwas für uns Schweizer Landratten. Die Rheinschifffahrt ist nämlich auch drin. Man sieht, was für Frachter und Personenschiffe zwischen Basel und Rotterdam unterwegs sind. Und der Luzi Müller hat auch getestet, dass das wirklich stimmt. Das Film von ihm beim Spielen und am Rheinhafen zu Basel, wo er das Schiff verfolgt, das seht ihr auf srf3.ch. Und unser Redakteur Gaudenz Weber, der ist unterdessen auch schon angesteckt. Genau, du schaust auch Schiffli schauen.
Genau, Basel ist mir aber ein bisschen zu nahe. Ich habe Fernweh. Ich habe mal geschaut, was es zum Beispiel so südlich von Spitzbergen alles für Schiffe rum hat. Ich habe gesehen, es hat so eine Ballung von gerade ein paar Schiffen, die dort südlich von Spitzbergen unterwegs sind. 7 Schiffe. Und jetzt habe ich herausgefunden, 6 davon sind Fischerboot. Ein Boot ist unklassifiziert. Und die meisten, 6 von diesen 7 Schiffen sind russische Schiffe, zum Beispiel das Schiff Kapitän Nazin. Und wenn ich jetzt schaue, wie das Schiff aussieht, dann kann ich da noch draufklicken. Und da zeigt es mir noch 8 Fotos von dem Schiff, von dieser Kapitän Nazin.
Ja, Wahnsinn.
Wo da hoch im Norden unterwegs ist.
Ein richtig schönes Spiel, das fast ein bisschen süchtig macht.
Ja, und in jedem Mann steckt ein kleiner Matros. Möchte
ja,
gern.
Ist gut. Und wenn euch die Webseite allenfalls noch nicht länger zum Zeit verdoppeln, das Marine Traffic, das gibt es sogar auch noch als App. Und eben, dass auch tatsächlich gerade das auf der Welt im Wasser schwimmt, wo auf dieser Karte in diesem Tool angezeigt wird, das hat unsere Digitalredaktion getestet.
Das Video dazu findet ihr bei YouTube in unserem Videokanal. SRF Digital heisst der. Schaut mal rein, es hat ganz viele tolle Videos dort. Das kennt wahrscheinlich jeder. Kühlschrank ist leer, abgeladen und daheim gemerkt, dass man keinen Anker gekauft hat und sich furchtbar aufgeregt. Muss nicht sein, weil there's an app for that. Apps, die den Einkaufszettel überflüssig machen. Der Reto Wittmer hat im Ratgeber auf SRF1 die Frage geklärt, ob es denn praktisch ist, mit dem Smartphone in der Hand Kommissionen zu machen.
Ja, es ist wirklich viel praktischer. So ein Zettel, also ich hatte immer so, dass ich irgendeinen so kleinen Zettel hatte, irgendein Post-it oder so.
Genau.
Dann hat es zu wenig Platz drauf oder ich habe meine eigene Schrift. Gut, das ist mein Problem, ich kann immer meine eigene Schrift nicht lesen. Genau. Dann so Zettel verliert man gern vielleicht mehrere Zettel, hat dann wieder nur einen dabei oder hat eben nicht dabei, dann, wenn man spontan irgendwo in einem Laden ist. Es ist dann auch so ein bisschen unstrukturierte Listen, also das Joghurt steht neben dem WC-Papier. Und beim Einkaufen ist das so ein bisschen unpraktisch, wenn man dann immer so zickzack im Laden rumrennt. Und Zettel kann ich auch nicht teilen, also entweder habe ich einen oder vielleicht hat auch die falsche Person dann gerade dabei beim Einkaufen und ich weiss wieder nicht, wann ich soll einkaufen soll. Also das ist unpraktisch. Und darum, mit dem Handy ist es viel besser, man hat das auch eigentlich ja immer dabei. Also das Handy haben wir immer dabei.
Eine zuverlässige Sache, also wenn man das Handy dabei hat und wenn der Akku nicht dummerweise leer ist. Jetzt, man kann Produkte ins Handy schreiben und als Einkaufsliste brauchen, aber wieso ist es? Es gibt ja wahrscheinlich auch bei diesen Apps ganz einen Haufen, eine grosse Auswahl an verschiedenen Programmen. Findet man sich da noch zurecht in diesem Dschungel? Was gibt es also?
Es gibt natürlich ganz viele. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, welches das da die absolut beste ist. Am besten muss man das einmal selber ausprobieren, indem man im App Store, also im iTunes App Store oder im Play Store für Android so einen Suchbegriff Einkaufsliste oder so mal eingibt. Dann kommen ganz viele kostenlose und teilweise kostet es auch ein paar Franken. Kann man die mal ausprobieren. Es gibt grob zwei Unterscheidungsmerkmale. Es gibt also die einen Apps sind eigentlich reine Einkaufslisten. Das ist eigentlich das Gleiche wie auf Papier, aber im Handy. Und es ist natürlich gleich praktischer im Handy drin. Da führt man einfach eine Liste. Und dann das andere, das sind also wirklich so umfassende Einkaufs-Apps. Die haben dann noch Zusatzfunktionen. Man kann teilen, man kann scannen, Produkte einscannen vor Ort. Man integriert die Rezeptdatenbank, ist teilweise drin. Und man hat auch vordefinierte Produkte. Das ist so ein richtiges Einkaufsmanagement.
Einkaufen für Fortgeschrittene dann nachher mit dieser App. Aber trotzdem, das tönt doch gleich nach einem ziemlichen Aufwand jetzt im Vergleich mit einem ganz einfachen Papierzettel.
Ja, jein, würde ich sagen. Also es hat bei diesen grossen Apps, die ganz viele Funktionen haben, hat man vielleicht so einen Anfangsaufwand. Man muss teilweise seine eigenen Produkte definieren, wenn die nicht drin sind. Man muss oder kann so Vorlagen erstellen für verschiedene Einkaufslisten. Aber wenn man das mal gemacht hat, dann ist man dann recht schnell. Also wenn ich zum Beispiel daheim merke, dass ich keine Butter mehr habe, dann nehme ich das Handy, mache die App auf und kann dann zum Beispiel gerade so aus den Favoriten, aus meinen Favoriten, meine Butter auswählen und die wandern dann in die Einkaufsliste für den nächsten Einkauf. Also das ist sehr praktisch.
Nehmen wir doch mal einen konkreten Moment aus der alltäglichen Einkaufspraxis. Also der Partner A ist im Laden, ist am Einkauf und der Partner B kommt daheim noch ein Produkt in Sinn, das er eben nachher aufschreibt auf den Einkaufszettel. Sieht die Person im Laden, was die Person nachher aufschreibt? Also, oder braucht es dann gleich noch das SMS?
Nein, da braucht es nicht. Also kommt auf die App drauf an, wo bei diesen aufwendigen umfangreiche Einkaufsmanager-Apps, sage ich jetzt mal, da gibt es so eine Teilfunktion, also wenn jetzt WG oder so könnte ja sein, oder ich bin unterwegs und es hat kein Bier mehr, dann kann man die Person, die daheim ist, in der WG das schnell reingeben, Bier oder so, und dann wandert da gerade in Echtzeit, wird das synchronisiert und kommt dann bei mir, wenn ich am Einkaufen bin, auf meine Einkaufsliste und ich kann das Produkt noch mitnehmen. Also das ist wirklich statt einem SMS oder dass man sogar wieder anrufen, das ist nicht mehr nötig. Das, zum Beispiel die App Der Besorger, da gefällt mir der Name auch noch, Der Besorger, habe ich das da installiert Und die kann da. Und da hat es wirklich eine Einkaufsliste. Es hat Artikel, Favoriten, Themen, Einkaufskorb, ein Rezept sind noch drin. Und synchronisieren, das wären eben die Teilefunktionen.
Aber wenn man nachher eben Butter zum Beispiel eingekauft hat, wo einem jetzt noch gerade mitgeteilt wurde, muss man es auch immer wieder löschen, als man gerade eingekauft hat. Das ist ja recht aufwendig, alles wieder durchstreichen.
Ja, gut, da habe ich auf dem Zettel, tue ich es ja vielleicht auch mit dem Kugelschreiber noch durchstreichen. Das ist ja dann auch noch schwieriger. So, man kann in der Luft so durchstreichen auf dem Papier. Da, also, das ist aus meiner Erfahrung noch schwierig. Gut, von dem her ist das mit der App viel einfacher. Ich gehe einfach mit dem Finger zum Beispiel auf Butter drauf und dann tue ich es so durchstreichen. Okay. Und es bleibt dann aber drin, wenn ich dann das nächste Mal wieder Butter brauche, kann ich einfach wieder drauf und dann ist es wieder quasi entstrichen. Also, es ist dann wieder aktiv.
Ihr habt verschiedene so Apps ausprobiert, kompliziertere und weniger komplizierte. Was würdet ihr jetzt Leute empfehlen, die das mal ausprobieren wollen. Was wäre so die richtige Richtung für einen ersten Versuch?
Also der Besorger, das ist sicher jetzt ein umfangreicher. Wer das will, wer vielleicht eben als Gruppe will, zusammen eine Einkaufsliste führen, könnte die mal ausprobieren. Dann gibt es Einkaufslisten, also Einkaufsliste heisst zum Beispiel gerade eine. Das ist wirklich einfach mehr ein Zettel, wo man die ganzen Produkte untereinander aufgelistet hat und dann die kann abhaken, wenn man es eingekauft hat. Das ist vielleicht idealer eher für Leute, die halt allein einfach für sich einkaufen und einfach anstatt einem Zettel wollen, das auf dem Handy haben, dann würde ich eher die einfache Version nehmen, weil eben die anderen Apps, da muss man sich schon ein bisschen, es ist ein bisschen komplizierter, also wenn man vielleicht sowieso nicht so ein Flair hat, um so viele Funktionen auszuprobieren, dann eher vielleicht einfach die einfache Einkaufsliste.
Und funktioniert es aber nur, wenn man guten Empfang hat an einem Ort. Also wenn irgendwo im zweiten UG von einem Geschäft hat es vielleicht kein Handyempfang, dann bekommt man das Delta.
Das mit der Synchronisation, genau, ja. Das ist natürlich, das bedingt natürlich Handynetz, das ist klar. Ja. Die einfache Einkaufsliste, die funktioniert auch ohne.
Google, von dem habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Diesen Tag feiert die Suchmaschine ihren 15. Geburtstag. Grund genug für Peter Buchmann und Katrin Hönegger bei SRF 3 zu erklären, was das Geheimnis vom Erfolg von Google ist.
Ja, es gibt verschiedene Gründe. Die Suche selber ist natürlich einfach wirklich sehr gut. Ich finde genau das, was ich suche. Und die Suchresultate werden sehr angenehm präsentiert. Es gibt keinen Firlefanz rundherum, nichts, das ablenkt. Und obwohl Google eigentlich wirklich einen Haufen Geld verdient mit Werbung, stört mich die Werbung nicht. Es ist nichts, das penetrant da ist. Und Google hat schon sehr früh mit Werbung Geld verdient, einen Haufen Geld, und hat darum immer wieder können in die Hardware investieren, weil so eine Suchmaschine ist wirklich etwas wahnsinnig Aufwendiges. Da steckt ein Haufen Hardware dahinter. Und sie haben sich so ständig können verbessern und das hat immer wieder neue Leute angezogen und das gibt ja so wie einen Kreislauf.
Und über Nacht könntest du dich quasi gar nicht einholen.
Nein.
Hätte Google überhaupt noch Konkurrenz?
Es gibt natürlich die Suchmaschine Bing zum Beispiel von Microsoft. Die ist aber im Moment keine ernsthafte Konkurrenz für Google. Bei uns laufen über 90% der Suchen laufen über Google. Was aber eine Rolle spielt, das hat man gesehen in den letzten paar Jahren, wenn es um Shopping geht, dann suchen immer mehr Leute direkt von Amazon. Das hat eine gewisse Verschiebung gegeben in diesem Bereich. Und das nimmt natürlich ein Stück vom Kuchen weg für Google und es ist eben ein attraktives Stück von dem Kuchen.
Wenn zwei Leute bei Google etwas suchen, dann sind ja, und das finde ich ein bisschen unheimlich, dann sind die Suchresultate manchmal ganz verschieden. Wieso ist das so? Also?
Google versucht natürlich herauszufinden, von wem das die Suche kommt. Das geht einerseits über den Google-Account, also wenn man zum Beispiel ein Android-Handy hat, dann ist es ja von Vorteil, wenn man sich auf dem Webbrowser mit seinem Google-Account einloggt, weil dann kann man einen Haufen synchronisieren. Und dann wissen sie natürlich, wer ich bin bei der Suche. Mhm. Oder wenn man das nicht macht, dann gibt es sogenannte Cookies. Das sind so Informationsteile, die im Browser in einem Lokal abgeleitet werden. Und die dienen dazu, um dich identifizieren gegenüber Google. Dass sie wenigstens sehen, dass das immer von der gleichen Maschine auskommt. Und auf diese Art kann natürlich dann Google berücksichtigen, was deine Interessen sind, versucht das herauszufinden. Einerseits, um die Suche besser zu machen und andererseits natürlich auch, wenn sie wissen, mit wem sie es zu haben, dass sie Werbung zeigen können.
Eben nicht, so uneigennützig. Aber das können wir mal schnell testen. Man googelt ja meistens sich selber. Mal schauen, ob das einen Unterschied macht. Marco Thoman ist ein PC, ich ein. Gib mal schnell Marco Thoman ein. Mhm. Bei mir kommt, ist schon interessant, man sieht dann immer das Oberste, was die meist gegoogelten Sachen sind. Bei mir kommt SRF3, Ferdi Kübler und Twitter.
Ja, ist bei mir aber auch zu kongruent. Ja.
Bei mir kommt Alter, Twitter, Facebook.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps für euch.
Jetzt ist der Peter Buchmann auch bei mir, weil, Peter, du hast diese Woche unser Digital am Sonntag zusammengestellt, unsere Leseliste für das Wochenende. Mhm. Aber diesmal hast du gesagt, es hat nicht nur Sachen zum Lesen drin, sondern auch etwas zum Schauen, ein Video von Bill Gates.
Genau, der Bill Gates ist vor ein paar Tagen an einer Benefiz-Veranstaltung an der Harvard-Universität interviewt worden. Auf eine sehr witzige Art und Weise. Man kommt wirklich sehr viel mit über von der menschlichen Seite von Bill Gates. Er gibt auch Fehler zu. Und etwas, was im Internet eine Runde gemacht hat, ist die Geschichte, wo ihn der Interviewer fragt auf der Bühne, warum dass man Control-Alt-Delete braucht, um sich am PC anzumelden.
Ja, und wie er das begründet, Bill Gates, das haben wir hier als kleines Schnipsel, um es ein bisschen lustig zu machen auf das Interview.
What if you had a single button that the guy who did the IBM keyboard design didn't want to give us our single button, and so we programmed a little level that you had to do. It was a mistake.
Also man kann glaube ich sagen, oh, der Bill Gates selber weiß nicht genau, wieso wir uns so kompliziert müssen anmelden beim Computer. Es ist gut, dass du hier bist, Peter, weil du hast noch eine zweite Sache, die du uns kannst sagen, etwas, wo wir letzte Woche schon davor hatten, nämlich die Pebble-Uhr.
Die letzte Woche ist es ja um die App gegangen, die ich für Pebble programmiert habe. Eine App, wo man sieht, was im Moment für einen Song auf SRF 3 läuft. Und der letzte Stand war, dass es noch einen Fehler hatte. Den habe ich jetzt zum Glück gefunden. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, um den Source Code zu publizieren.
Aber wenn du das machst, dann stellst du den Link dazu bei unseren Artikel rein. Den Artikel, den findet ihr immer noch auf unserer Webseite auf srf.ch unter Wissen und Digital. Und wer weiss, vielleicht habt ihr Spass an dieser App, die Peter da gemacht hat, dann schreibt uns das doch an unsere Adresse digital@srf.ch. Dort könnt ihr uns auch Fragen, nicht nur zu Uhren schicken, die könnt auch Kritik oder irgendeine Anregung zu einem Thema, das wir doch noch machen sollten. digital@srf.ch. Das Ganze geht aber auch über unsere Facebook-Seite SRF Digital, heissen wir dort. Und bevor wir jetzt zum Schluss von diesem Podcast kommen, noch einen kleinen Warnhinweis. Nächste Woche gibt es keinen Digital-Podcast, wo wir alle unterwegs sind, irgendwo am Geschichten recherchieren, wo wir euch dann in der Woche darauf präsentieren. Der nächste Podcast also erst in 2 Wochen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter digital.